wünsche niemanden von euch eine Berufung, wie sie Jeremia hatte. Jeremia litt wie kein anderer Prophet an seinem prophetischen Auftrag. Er musste den Untergang Jerusalems ankündigen und trotzdem leidenschaftlich immer noch das Volk zur Umkehr aufrufen, wohl wissend, sie werden nicht umkehren. Sie gehen in ihren sicheren Untergang. Man hat ihn verlacht, verhöhnt, er wurde als Vaterlandsverräter verdächtigt, angefeindet, gehasst, geschlagen, in eine Zisterne geworfen. Mehrere Tage lebte er im Schlamm einer Zisterne, er war im Gefängnis. Er entging heimtückischen Mordanschlägen, sogar aus dem engsten Freundes- und Verwandtschaftskreis. Er wollte die Last dieses prophetischen Dienstes irgendwann mal abschütteln, weil er einfach nicht mehr konnte. Und dann sagte er, immer wenn ich versuchte und sagte, ich will nicht mehr an ihn denken, ich will nicht mehr in seinem Namen reden, dann schreibt er, dann wurde es in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer. Es hat mich umgebracht hier. Das heißt, sich dieser Last des prophetischen Auftrags zu entziehen, war schrecklicher als die Last auszuhalten. Jeremia schrieb einmal, er hat sich von Gott verführt gefühlt, ergriffen, überwältigt, vergewaltigt. Er konnte sich diesem göttlichen Auftrag nicht entziehen. Und die Last wurde schließlich so groß, dass er eines Tages den Tag seiner Geburt verfluchte. Jeremia, eine tragische und auch faszinierende Gestalt. Und der Predigttext für diesen Sonntag heute erzählt uns die Berufung des Propheten Jeremia. Bevor wir uns diese Berufung anschauen, verschaffen wir uns einen kurzen Überblick über das Buch Jeremia mit dem Bible Project.
Das Buch des Propheten Jeremia. Jeremia war ein israelitischer Priester. Er lebte und wirkte in den letzten Jahrzehnten des südlichen Königreichs von Juda. Er war als Prophet berufen, um die Israeliten vor ernsten Konsequenzen zu warnen. Sie hatten nämlich den Bund mit Gott durch Götzendienst und Ungerechtigkeit gebrochen. Jeremia sagte sogar voraus, dass das babylonische Reich Gottes Werkzeug sein wird, um das Gericht über Israel zu bringen. Dabei wird Jerusalem zerstört und das Volk ins Exil verschleppt werden. Und leider traf genau das ein. Jeremia erlebte die Belagerung und Zerstörung Jerusalems und kam selbst als Gefangener ins Exil. Es ist sehr interessant, wie das Buch entstanden ist. In Kapitel 36 erfahren wir, dass Jeremia 20 Jahre lang in Jerusalem predigte. Danach beauftragte Gott ihn, dass er alle seine Predigten, Gedichte und Schriften sammeln und zu Papier bringen soll. Deshalb stellte Jeremia einen Schreiber namens Baruch ein, der alles in einer Schriftrolle zusammenstellte und aufschrieb. Außerdem hatte Baruch auch viele Geschichten über Jeremia gesammelt und alle Elemente miteinander verbunden. Daher liest sich das Buch wie ein großer Sammelband. Alles ist so angeordnet, dass klar wird, Jeremia ist ein Prophet und Botschafter für Gottes Gerechtigkeit und Gnade. Das Buch fängt damit an, dass Gott Jeremia als Propheten beruft. Seine Berufung hat zwei Aspekte. Er soll Prophet einerseits für Israel, andererseits aber auch für die ganze Welt sein. Seine Worte sollen sowohl entwurzeln und niederreißen, als auch pflanzen und aufbauen. Anders gesagt, er wird Israel anklagen und vor Gottes Gericht warnen, aber auch eine Botschaft voller Hoffnung für die Zukunft bringen. So bekommen wir schon zu Beginn eine perfekte Zusammenfassung der Kapitel 1 bis 24. Es ist eine Sammlung von Jeremias Schriften vor der Gefangenschaft. Der Kerngedanke ist, Israel hat den Bund mit Gott gebrochen und gegen die Vertragsvereinbarungen verstoßen, die in der Tora aufgeschrieben sind. Und das in mehrfacher Hinsicht. Sie haben alle möglichen Götzen der Kanaaniter übernommen und überall Heiligtümer für sie errichtet. Jeremia malt dafür ein Bild vor Augen. Götzendienst ist wie Ehebruch. Er benutzt Begriffe wie Prostitution, sexuelle Hemmungslosigkeit und Untreue, um deutlich zu machen, wie Israel sich anderen Göttern hingegeben hat. Außerdem klagt Jeremia immer wieder Israels Leiter an. Die Priester, die Könige und die anderen Propheten sind alle korrupt. Sie haben der Tora und Gottes Bund den Rücken zugekehrt. All das führt dazu, dass sich soziale Ungerechtigkeit ausbreitet. Die verletzlichsten von allen Israeliten, Witwen, Waisen und Flüchtlinge, wurden ausgenutzt und übergangen. Das widersprach ganz klar den Gesetzen der Tora, aber Israels Anführer schien das nicht einmal zu kümmern. Kapitel 7 ist das klassische Kapitel, in dem alle diese Themen zusammenkommen. Es wird Jeremias Tempelpredigt genannt. Die Israeliten kommen, um ihren Gott anzubeten, als wäre alles in Ordnung. Aber außerhalb des Tempels beten sie andere Götter an. Manche haben von den Kanaanitern sogar den grauenvollen Brauch der Kinderopfer übernommen. Und so macht Jeremia schließlich eine sehr unbeliebte Ankündigung. Der Gott Israels wird als Richter kommen. Er wird seinen eigenen Tempel zerstören und Israel bestrafen. Gott schickt einen Feind aus dem Norden und erlaubt dieser Armee, Jerusalem einzunehmen. Beim Weiterlesen wird klar, dass er vom babylonischen Reich spricht. All das führt zu einer Überleitung in Kapitel 25. Israel ist nicht zu seinem Gott zurückgekehrt. Im ersten Jahr des neuen babylonischen Königs Nebukadnezar bekommt Jeremia von Gott einen Auftrag. Er soll ankündigen, dass die babylonische Armee auf dem Weg nach Israel und dessen Nachbarn ist, um sie zu erobern und für 70 Jahre ins Exil zu bringen. Wegen Israels Götzendienst und Unrecht vergleicht Jeremia Babylon mit einem Weinglas, bis zum Rand gefüllt mit dem gerechten Zorn Gottes. Israel und die anderen Völker müssen aus diesem Glas trinken. Dieses Kapitel ist entscheidend für den Aufbau des ganzen Buchs, denn von hier an liegt der Fokus auf dem bevorstehenden Angriff von Babylon. Zuerst auf Israel in den Kapiteln 26 bis 45, dann auf die anderen Völker in den Kapiteln 46 bis 51. Der Abschnitt über Israel beginnt mit Erzählungen, in denen Jeremia Israel anfleht, umzukehren. Bis zur letzten Minute hat er das Volk gewarnt, aber die Leiter des Volkes lehnten ihn immer wieder ab. Der Abschnitt endet mit einer großen Serie von Geschichten. Jerusalem wird von Babylon besetzt und schließlich zerstört. Jeremia wird ständig verfolgt und sogar von einer Gruppe israelitischer Rebellen gekidnappt und nach Ägypten verschleppt.
Soweit. Dort in Ägypten verliert sich dann seine Spur nach 40 Jahren prophetischen Dienst. Heute wollen wir uns den Anfang anschauen, die Berufung zum Propheten. Ich lese aus Kapitel 1 die Verse 1 bis 10. Worte Jeremias, des Sohnes Hilkias, von den Priestern in Anatot im Land Benjamin. Zudem das Wort des Herrn geschah in den Tagen Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, im 13. Jahr seiner Regierung. Und es geschah auch in den Tagen Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis zum 11. Jahres Zedekias, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis zur Wegführung Jerusalems im 5. Monat. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Nationen habe ich dich eingesetzt. Da sagte ich: Ach Herr, Herr, siehe, ich verstehe nicht zu reden, denn ich bin zu jung. Der Herr aber sprach zu mir: Sag nicht, ich bin zu jung, denn zu allen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen. Und alles, was ich dir gebiete, sollst du reden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus, rührte meinen Mund an. Und der Herr sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich habe dich an diesem Tag über die Nationen und über die Königreiche bestellt, um auszureißen und niederzureißen, zugrunde zu richten und abzubrechen, zu bauen und zu pflanzen. Mich haben zwei Fragen bei dieser Berufungsgeschichte beschäftigt. Zum einen, warum wurde das überhaupt überliefert? Weshalb sollen wir diese Geschichte kennen? Und was bedeutet diese Berufung für mich und für uns? Denn ich denke, eins ist klar: Wir können das, was Gott hier zu Jeremia spricht, nicht einfach so auf uns übertragen. Und ich glaube auch, dass niemand unter uns so eine Berufung hat, wie Jeremia sie erhalten hat. Das ist etwas ganz Individuelles, Persönliches, was hier geschehen ist zwischen Gott und Jeremia. Und wir können diese Berufung jetzt nicht einfach auf uns so übertragen. Trotzdem gibt es einige Prinzipien in dieser Berufung, wie Gott ist, wie Gott Menschen beruft, die wir durchaus auch für uns anwenden dürfen. Aber zunächst einmal die Frage: Warum ist das überhaupt aufgeschrieben und überliefert worden? Warum sollen wir diese Geschichte kennen? Wir haben es gesehen, Gott selbst gab Jeremia den Auftrag, alles aufzuschreiben, was Gott zu ihm bisher gesprochen hatte. Gott sagte: Schreib alles auf, vielleicht werden sie hören. Auch das ist schon merkwürdig, wenn Gott sagt, vielleicht hören sie noch drauf. Vielleicht hören sie drauf und kehren um. Das heißt, das Buch wurde aufgeschrieben, damit Menschen zu Gott umkehren. Das war die erste Intention. Und das hat mich beeindruckt, als ich dann dieses Buch nochmal so überflogen habe, Jeremia. Ich dachte so: Was für ein Aufwand, damit Menschen von ihrem falschen Weg umkehren. 40 Jahre lang musste Jeremia immer wieder warnen, bitten, ermahnen, erschüttern, provozieren. Gott gibt einfach nicht auf, habe ich gedacht. Gott lässt sein Volk nicht einfach so in den Untergang ziehen. Gott reibt lieber einen Propheten auf. Jeremia wird regelrecht verschlissen, nur damit sein Volk umkehren kann, gerettet wird und nicht in ihr Unglück laufen. Und das 40 Jahre lang, was für ein Aufwand, habe ich gedacht. Was für ein Gott, der so um sein Volk ringt, der es nicht einfach laufen lässt. Und schließlich hat mich dieses Leiden Jeremias an Jesus erinnert. Da wird es noch deutlicher, was Gott sich kosten lässt, damit Menschen gerettet werden. Da muss nicht mehr ein Mensch leiden, damit Menschen umkehren. Da muss der Sohn Gottes selbst leiden, damit Menschen gerettet werden. Was für ein Aufwand. Gott lässt Menschen nicht einfach so in ihr Unglück laufen. Er beruft Botschafter, Propheten wie Jeremia oder wie Paulus, damit Menschen umkehren und gerettet werden. Insofern haben alle Berufungen, so individuell sie sein mögen, dieses eine Ziel, Menschen vor dem Verderben zu retten. Und da kommen wir ins Spiel. Natürlich sind wir nicht Jeremia, aber auch wir sind als Jünger von Jesus berufen, andere Menschen zu retten und zu Jüngern zu machen. Denn der ganze Aufwand geht weiter. Jesus hat eine Menschenrettungsbewegung initiiert. Geht hin zu allen Völkern, macht sie zu Jüngern. Und das ist jetzt unsere Berufung. Und wie Paulus sollen wir Menschen im Namen Jesu bitten, lasst euch mit Gott versöhnen. Das ist der erste Grund, warum diese Geschichte aufgeschrieben ist, damit Menschen sich mit Gott versöhnen, umkehren und gerettet werden. Als zweiter Grund dient dieser Bericht dazu, dass Jeremia autorisiert wird und legitimiert wird. Die Menschen lachten Jeremia aus und sagten, ja, was ist denn mit deiner Botschaft vom Herrn, von der du immer redest? Da trifft doch gar nichts ein. Einmal musste Jeremia sich ein Joch auf die Schulter legen. Vielleicht habt ihr es in dem Clip auch gesehen. So eine Jochstange, mit der Tiere Lasten, Pflüge ziehen mussten. Und das war eine symbolische Handlung. Er musste also den ganzen Tag mit dieser Jochstange durch die Stadt laufen. Und dieses Joch war ein Symbol für die Herrschaft Nebukadnezars. Und so lief also Jeremia mit diesem Joch auf der Schulter durch die Stadt und sagte, Gott hat Juda und die Nachbarländer unter die Herrschaft Nebukadnezars unterjocht. Und jede Nation, die nicht unter dieser Herrschaft bleibt, wird von Gott bestraft werden. Bleibt also unter dieser Herrschaft. Damals waren sie schon unter der Herrschaft Nebukadnezars. Aber die Stadt war noch erhalten. Diese Botschaft war natürlich nicht populär, das war politisch nicht korrekt. Die Menschen hörten lieber auf die Lügenpropheten, die sagten, Gott wird euch befreien von der Herrschaft. Gott lässt nicht zu, dass sein Volk unterdrückt wird. Und so kam es eines Tages zu einer Auseinandersetzung im Tempel. Auf der einen Seite Jeremia mit seiner Jochstange und auf der anderen Seite der Prophet Hanania. Es gab ja noch mehr Propheten. Und Hanania rief in die Menge, so spricht der Herr. In 2 Jahren zerbreche ich das Joch des Königs von Babel und ich werde die Weggeführten zurückbringen. Der erste Schub war schon damals weggeführt. Und Jeremia mit seinem Joch hielt dagegen, der Herr möge dein Wort bestätigen. Denn einen Propheten erkennt man daran, dass auch eintritt, was er vorhersagt. Da nahm Hanania das Joch von Jeremias Hals, zerbrach es vor den Augen der Leute und sprach, so spricht der Herr. Genau wie ich das Joch Jeremias zerbrochen habe, so wird Gott das Joch Babels zerbrechen. Hier standen sich also 2 Propheten gegenüber. Prophet gegen Prophet, Prophetie gegen Prophetie. Wer hat jetzt recht? Jeremia musste wortlos gehen. Später wurde er von Gott zu Hanania gesandt, um zu sagen, du hast dein hölzernes Joch zerbrochen. Gott werde ein eisernes Joch auf die Völker legen. Und zu Hanania sprach Jeremia, der Herr hat dich nicht gesandt. Du hast das Volk belogen. Darum sagt der Herr zu dir, du wirst noch in diesem Jahr sterben, weil du gegen Gott gepredigt hast. Und Hanania starb in diesem Jahr. Ich stelle mir vor, die Leser dieser Schriftrolle hatten das vor Augen, dass der tatsächlich in dem Jahr gestorben ist. Das heißt, diese Schriften haben Jeremia autorisiert als echten Propheten. Das, was Jeremia vorausgesagt hat, ist alles eingetroffen. Und das zeigt uns auch, Gottes Wort, die Bibel, ist wahr. Es gibt kein vergleichbares Buch in anderen Religionen. Es gibt in keiner Religion ein Buch, in der prophetische Voraussagen gemacht werden, die sich dann auch erfüllt hätten. Keine Religion kann auf erfüllte Verheißungen hinweisen. Gottes Wort dagegen ist voller prophetischer Verheißungen, die sich viele schon erfüllt haben. Und was sich noch nicht erfüllt hat, wird sich alles noch erfüllen. Das Buch Jeremia autorisiert also den Propheten als Gottespropheten. Und das wird auch in dieser Berufungsgeschichte explizit herausgestellt, indem er sagt, das habe ich mir nicht selbst ausgedacht, ich habe mich nicht selbst entschieden, Prophet des Herrn zu sein, sondern Gott hat mich berufen. Er wusste sich von Gott berufen und beauftragt. Das Wort Gottes geschah zu Jeremia. Diese Formulierung unterstreicht das. Gottes Wort ist Autorität. Das ist nicht Schall und Rauch. Da geschieht etwas. Es hat Macht, es hat Autorität. Wenn Gott spricht, dann geschieht was, dann entsteht ein Universum. Das ist das Besondere an Gottes Wort. Weil es von Gott autorisiert ist, weil es Autorität und Macht hat, geschieht immer etwas durch dieses Wort. Und das gilt nicht nur für Propheten wie Jeremia. Gottes Wort geschah zu Jeremia und das hat sein Leben grundlegend verändert. Wenn Gott in das Leben eines Menschen hineinspricht, dann geschieht Veränderung. Gottes Wort ist nicht nur einfach Information, die man so zur Kenntnis nimmt. Ich weiß nicht, wie ihr die Bibel lest, ob ihr morgens eure Bibel aufschlagt und die nächste Information mal so zu euch nehmt oder ob dieses Wort euch verändert, ob es in euer Leben hineinspricht, ob es euch in Bewegung setzt. Damit dürfen auch wir rechnen, dass dieses Wort in unser Leben hineinspricht, dass es geschieht, dass etwas geschieht, dass Dinge in unserem Leben in Bewegung kommen. Rechnest du damit, dass Gottes Wort auch zu dir geschieht, dass da was passiert? Rechnest du damit, dass Gott zu dir spricht durch sein gedrucktes Wort? Gott spricht aber auch unmittelbar durch seinen Geist in unser Leben hinein. Damit rechne ich und das erlebe ich. Das sind jetzt keine großen neuen Offenbarungen, die Gott uns offenbart, sondern das ist ganz konkrete Leitung im Alltag. Gott spricht zu uns, er beauftragt uns. Gottes Wort geschieht. Er beauftragt uns, in seinem Namen zu gehen, zu reden, etwas zu tun. Nicht gleich wie Jeremia, aber wir können von Jeremia Prinzipien übernehmen. Vers 5. Gott sprach zu Jeremia: Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Nationen habe ich dich eingesetzt. Faszinierend, schon bevor Jeremia gezeugt war, da gab es noch gar keinen Jeremia, da hat Gott ihn schon gekannt, erkannt. Erkannt heißt in der Bibel nicht nur intellektuelles Erkennen, sondern Liebesbeziehung. Eine tiefe, innige Beziehung hatte Gott schon zu diesem ungezeugten Jeremia. Gott wusste sich mit diesem ungeborenen Jeremia schon zutiefst verbunden. Als es noch gar keinen Jeremia gab, liebte Gott den schon. Ich weiß nicht, ob ihr schon eure ungeborenen Kinder liebt, denke ich mal schon. Ihr zum Beispiel, ne? Aber das ist ja schon gezeugt. Aber stellt euch mal vor, ihr liebt ein Kind, was noch gar nicht mal gezeugt ist. Wahnsinn. Als es noch kein Jeremia gab, hat Gott ihn schon geliebt. Und das gilt auch für uns. Paulus schreibt an die Epheser: Wir sind auserwählt vor Grundlegung der Welt. Kapitel 1. Gott hat uns schon gekannt und geliebt, bevor er die Welt geschaffen hat. Also bevor es das Universum gab, gab es uns schon im Gedanken Gottes, dich und mich. Und er hat dich damals schon geliebt, als es noch gar kein Universum gab. Er hat dich geheiligt. Er hat dich ausgesondert. Das heißt heiligen, aussondern. Er hat dich ausgesondert, damit du sein Kind bist. Schreibt Paulus an die Epheser. Die gleichen Elemente: erkannt, geheiligt, eingesetzt. Diese drei Dinge sind mit Jeremia geschehen. Gott hat ihn erkannt, er hat ihn geheiligt, also ausgesondert und eingesetzt. Und das ist auch mit uns geschehen. Schon bevor wir gezeugt waren, bevor du gezeugt und geboren warst, hat Gott dich schon erkannt, geliebt. Er hat dich geheiligt, ausgesondert und dich eingesetzt, sein Kind, sein Jünger zu sein. Und hier wird sehr schön deutlich, was Heiligen bedeutet. Heilig ist keine Eigenschaft, keine Qualität, die wir erreichen müssen, die wir einüben müssen. Ja, Jeremia war schon geheiligt, bevor er seinen ersten Pups gelassen hat. Jeremia konnte noch gar keinen heiligen Lebenswandel führen, da war der schon geheiligt. Er war geheiligt, weil Gott ihn ausgesondert hat. Das ist Heiligen. Heiligen heißt etwas für Gott aussondern. Heilig ist also keine moralische oder religiöse Qualität, sondern heilig ist, was Gott gehört. Das heißt, wir werden nicht heilig, indem wir besonders heilig leben, uns anstrengen, ganz fromm und ohne Sünde zu sein, sondern wir sind heilig, weil Gott uns ausgesondert hat, für sich, für seinen Dienst. Dass Jeremia ein Prophet wurde, lag nicht daran, dass er besonders moralisch gut, vorbildlich, fromm gewesen wäre oder sonst irgendwas. Keine Qualität hat Jeremia qualifiziert für diesen Dienst, sondern Gott hat Jeremia schon geliebt, als es ihn noch gar nicht gab. Er hat ihn ausgesucht, bevor Jeremia irgendetwas für Gott beweisen konnte. Hat Gott ihn schon ausgesucht und geheiligt. Das ist geheiligt. Und das gilt auch für uns. Gott hat uns bestimmt, dass wir seine Kinder sein sollen. Er hat uns erwählt. Und Heiligung heißt dann, das zu leben, zu dem wir ausgesondert sind. Heiligung heißt das Leben, was Gott mit uns vorhat. Für Jeremia bedeutet Heiligung als Prophet leben. Also das Leben, wozu Gott ihn bestimmt hat, das ist Heiligung. Für Jeremia war das eine einzige Überforderung. Und er hat sofort erkannt, was da auf ihn zukommt, Prophet für die Nationen zu sein. Und Jeremia sagt, ich kann nicht reden, ich bin viel zu jung. Jeremia sah sich überhaupt nicht qualifiziert für diese gewaltige Aufgabe. Wer in Israel etwas sagen wollte, der musste ein gewisses Alter erreicht haben, so jenseits der 40 mindestens. Jeremia war vielleicht Mitte 20, als er berufen wurde. Aber Gott lässt diesen Einwand nicht stehen. Und hier finden wir eine interessante Parallele zu Mose. Mose sagte zu Gott, ich kann nicht reden, ich habe eine schwere Zunge. Also Mose war eher rhetorisch nicht so gut drauf. Jeremia war durch sein Alter nicht geeignet, zum Menschen zu sprechen. Aber Gott lässt beide Einwände, weder bei Mose noch bei Jeremia, gelten und sagt einfach, geh. Keine Diskussion. Sag nicht, ich bin zu jung. Denn zu allen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen. Und alles, was ich dir gebiete, sollst du reden. Hier wird auch ein wichtiges göttliches Prinzip deutlich, was wir auch für uns anwenden dürfen. Gott braucht nicht unsere Qualifikation. Gott braucht nicht unsere Fähigkeiten. Gott braucht nur unseren Gehorsam. Mehr braucht er nicht. Jeremia und Mose hatten nicht die Qualifikation, zu Menschen zu reden. Und das brauchten sie auch nicht. Sie sollten nur gehen. Sie sollten nur gehorchen. Und das sagen, was Gott ihnen aufträgt. Das heißt, Gott braucht nicht unsere Fähigkeiten und Qualifikationen. Gott braucht einzig allein unseren Gehorsam. Alles Weitere, sagt Gott, findet sich. Und dann berührt Gott den Mund Jeremias und legt seine Worte in Jeremias Mund. Faszinierend. Das wünsche ich mir auch, dass ich nicht meine Worte rede, sondern Gottes Worte rede. Und das dürft ihr, das dürfen wir alle erwarten, dass Gott seine Worte in unseren Mund legt. Und da hat uns Jesus auch die Verheißung gegeben. Er hat gesagt, macht euch keine Gedanken, was ihr reden sollt, wenn sie euch vor Könige oder Richter schleppen. Macht euch keine Gedanken, was ihr reden sollt. Der Heilige Geist wird euch zur richtigen Zeit die richtigen Worte in den Mund legen. Wir sind keine Propheten wie Jeremia, aber wir sind seine Jünger, seine Zeugen. Jeremia war als Prophet für die Nationen eingesetzt. Wir sind als Jünger für die Nationen eingesetzt. Insofern ist eine ähnliche Kategorie. Auch wir brauchen keine besondere Qualifikation. Wir müssen nicht besonders gut reden können, rhetorisch geschliffen und was auch immer. Wir brauchen nur Gehorsam. Nur dahin gehen, wo Gott uns sendet, zu den Menschen, zu denen Gott uns sendet, und das sagen, was er uns aufträgt. Und das ist spannend, weil wir nicht wissen, was kommt. Wir machen uns von ihm abhängig, so wie Jeremia abhängig war von ihm, in jedem Augenblick. Und da kann es auch heftige Angriffe und Krisen geben, wie bei Jeremia. Diese Geschichte von Jeremia, die zeigt uns, der Dienst für Gott ist kein Leben von Sieg zu Sieg, sondern das ist Tiefe. Das war Niederlage, das war Leid. Jeremia hatte wie kein anderer zu leiden an diesem Dienst für Gott, auch Paulus. Aber Gott sagt zu ihnen, fürchte dich nicht vor ihnen. Und trotzdem kam er immer wieder in tiefe Krisen. Ich will dich retten. Da steht im Hebräischen, ich will dich herausreißen. So im letzten Moment werde ich dich rausreißen. Es wird eng werden. Sie werden dich umzingeln. Sie werden dich töten wollen. Ich werde dich im letzten Moment herausreißen. Das ist spannend. Im letzten Moment aus der Gefahr herausgerissen. Hier gibt es übrigens auch eine interessante Parallele zum Missionsbefehl. Auch der Missionsbefehl kennt dieses, hab keine Angst. Ich habe die Macht, ich bin bei euch alle Tage. Wir sehen also, diese Berufungsgeschichte von Jeremia hat doch einige Bezüge zu unserem Leben. Es geht darum, dass Menschen gerettet werden und umkehren. Gottes Wort hat Autorität und Macht. Wenn Gottes Wort zu uns spricht, dann geschieht etwas, weil es autorisiert ist. Gott hat uns bereits vor unserer Geburt geliebt und geheiligt. Wir sind geheiligt, weil Gott uns ausgewählt hat. Und wir sind von Gott als seine Jünger eingesetzt, um andere Menschen zu Jüngern zu machen. Und dazu braucht es keine besonderen Fähigkeiten und Qualifikationen. Wir brauchen nur Gehorsam, das tun und das sagen, was er uns aufträgt. Amen.